Rainer, lies mal vor. Kapitel 7. Der 5. September. Teil 2. Mittlerweile hatte Frau Morell ihrem Sohn alles auseinandergesetzt. Der junge Mann wusste wohl, dass wiederholte Unglücksfälle dem Wohlstand des Hauses schwere Wunden geschlagen hatten, hatte aber keine Vorstellung von dem vollen Umfang der Gefahr. Er blieb wie vernichtet. Dann eilte er plötzlich aus dem Zimmer und stieg rasch die Treppe hinauf, denn er glaubte, sein Vater sei in seinem Kabinett, aber er klopfte vergebens. Als er vor der Tür des Kabinetts stand, hörte er die untere Wohnung sich öffnen. Er wandte sich um und sah seinen Vater. Dieser stieß einen Schrei der Überraschung aus, als er Maximilian erblickte. Er blieb unbeweglich auf der Stelle und presste mit dem linken Arm einen Gegenstand, den er unter seinem Oberrock verborgen hielt. Maximilian stieg rasch die Treppe hinab und warf sich seinem Vater um den Hals. Aber plötzlich wich er zurück und ließ nur seine linke Hand auf Morells Brust ruhen. »Vater«, sagte er, bleich wie der Tod, »warum haben Sie ein paar Pistolen unter Ihrem Oberrock?« »Oh, das befürchtete ich«, versetzte Morell. »Vater, Vater, um Himmels Willen«, rief der junge Mann, »wozu diese Waffen?« »Maximilian«, antwortete Morell seinen Sohn starr anschauend, »du bist ein Mann, du bist ein Ehrenmann. Komm, und ich werde es dir sagen.« Und mit sicherem Schritt stieg Morell in sein Kabinett hinauf, während ihm sein Sohn wankend folgte. Morell öffnete die Tür und schloss sie wieder hinter seinem Sohn. Dann durchschritt er das Vorzimmer, näherte sich dem Büro, legte seine Pistolen auf die Ecke des Tisches und bezeichnete Maximilian mit der Fingerspitze ein offenes Buch. In diesem Buch war der Stand der Dinge genau eingetragen. Morell hatte in einer halben Stunde 287.500 Francs zu bezahlen und besaß im Ganzen nur 15.227 Francs. Der junge Mann las und war einen Augenblick völlig niedergeschmettert. Morell sprach kein Wort. Was hätte er zu dem unerbittlichen Urteil der Zahlen noch hinzufügen können? »Und Sie haben alles getan, um diesem Unglück zu begegnen, mein Vater?« fragte der junge Mann. »Ja.« »Sie haben alle Ihre Quellen erschöpft?«
»Alle.«
»Und in einer halben Stunde ist unser Name entehrt?« fügte der Sohn mit düsterem Tone hinzu.
»Blut wäscht die Schande ab«, sprach Morell.
»Sie haben recht, Vater. Ich verstehe Sie.« Dann, seine Hand nach den Pistolen ausstreckend, fuhr Maximilian fort. »Eine für Sie, eine für mich.«
Morell hielt seine Hand zurück.
»Und deine Mutter, deine Schwester, wer wird sie ernähren?«
Ein Schauder durchlief den Leib des jungen Mannes.
»Vater«, sagte er, »bedenken Sie, dass Sie mich Leben heißen.«
»Ja, ich sage es dir, denn es ist deine Pflicht. Du hast einen starken, ruhigen Geist, Maximilian. Maximilian, du bist kein gewöhnlicher Mensch. Ich befehle dir nichts. Ich schreibe dir nichts vor. Ich sage dir nur, untersuche die Lage der Dinge, als ob du ein Fremder wärst und urteile dann selbst.« Der junge Mann dachte einen Augenblick nach, dann trat ein Ausdruck erhabener Resignation auf seinem Antlitz hervor. Nur zuckte er mit einer langsamen, traurigen Bewegung die Schulter.
»Wohl«, sagte er, Morell die Hand reichend, »sterben Sie in Frieden. Ich werde leben, mein Vater.«
Morell warf sich seinem Sohn an die Brust.
Maximilian zog ihn an sich, und die beiden edlen Herzen schlugen einen Augenblick fest aneinander gepresst.
»Du weißt, dass es nicht meine Schuld ist«, sagte Morell. Maximilian lächelte.
»Ich weiß, mein Vater, dass Sie der ehrlichste Mann sind, den ich kennengelernt habe.«
»Wohl, es ist abgemacht. Kehre nun zu deiner Mutter und zu deiner Schwester zurück.«
»Vater«, sagte der junge Mann, die Knie beugend, »segnen Sie mich.« Morell nahm den Kopf seines Sohnes zwischen seine Hände und drückte wiederholt seine Lippen darauf.
»Ja, ja«, rief er, »ich segne dich in meinem Namen und im Namen dreier Generationen vorwurfsfreier Menschen. Höre, was sie dir durch meine Stimme sagen. Das Gebäude, das das Unglück zerstört hat, kann die Vorsehung wieder aufbauen. Wenn sie mich einen solchen Tod sterben sehen, werden die unerbittlichsten Mitleid mit mir haben. Dir wird man vielleicht die Zeit gönnen, die man mir verweigert hat. Dann strebe vor allem danach, dass das Wort ehrlos nicht ausgesprochen werde. Schreite zum Werke. Arbeite, junger Mann. Kämpfe heiß und mutig. Lebet, du, deine Schwester und deine Mutter, vom Notwendigsten, damit Tag für Tag das Gut derer, denen ich schuldig bin, wachse und unter deinen Händen Früchte trage. Bedenke, dass es ein schöner Tag, ein großer Tag, ein feierlicher Tag sein wird, der Tag, wo du in diesem Zimmer sagen wirst, mein Vater ist gestorben, weil er nicht tun konnte, was ich heute tue, doch er ist ruhig und getrost gestorben, weil er wusste, ich würde es tun. O Vater, Vater, wenn sie dennoch leben könnten!
Wenn ich lebe, ist alles verloren. Wenn ich lebe, verwandelt sich die Teilnahme in Zweifel, das Mitleid in Erbitterung. Wenn ich lebe, bin ich nur ein Mensch, der sein Wort gebrochen hat, der seiner Verbindlichkeit nicht nachgekommen ist. Ich bin nichts anderes als ein Bankrottierender. Sterbe ich dagegen, bedenke wohl, Maximilian, so ist mein Leichnam der eines unglücklichen, aber ehrlichen Mannes. Bleibe ich am Leben, so werden meine besten Freunde mein Haus meiden. Bin ich tot, so folgt mir ganz Marseille weinend zu meiner letzten Ruhestätte. Lebe ich, so musst du dich meines Namens schämen. Sterbe ich, so erhebe stolz das Haupt und sprich: Ich bin der Sohn des Mannes, der sich getötet hat, weil er zum ersten Mal im Leben sein Wort nicht halten konnte. Der junge Mann stieß einen Seufzer aus, doch er schien sich zu fügen. Zum zweiten Mal erfüllte die Überzeugung nicht sein Herz, aber seinen Geist. »Und nun lass mich allein«, sagte Morell, »und suche die Frauen, sich zu entfernen.« »Wollen Sie nicht meine Schwester noch einmal sehen?« fragte Maximilian, indem er eine letzte, schwache Hoffnung auf diese Zusammenkunft setzte. Herr Morell schüttelte den Kopf und erwiderte, »Ich habe sie heute Morgen gesehen und ihr Lebewohl gesagt.« »Haben Sie mir keinen besonderen Auftrag zu erteilen, mein Vater?« fragte Maximilian mit bebender Stimme. »Allerdings, mein Sohn, einen heiligen Auftrag.« »Sprechen Sie, Vater!« »Das Haus Thompson und French ist das einzige, das aus Menschlichkeit, vielleicht aus Selbstsucht, es kommt mir nicht zu, in den Herzen der Menschen zu lesen, Mitleid mit mir gehabt hat. Sein Vertreter, der in 10 Minuten erscheinen wird, um den Betrag von 287.500 Francs in Empfang zu nehmen, hat mir 3 Monate nicht bewilligt, sondern angeboten. Dieses Haus werde zuerst bedient, mein Sohn. Dieser Mann sei dir heilig.«
»Ja, Vater.« »Und nun noch einmal lebe wohl, mein Sohn. Geh, geh, ich muss allein sein. Du findest mein Testament in dem Schreibpult in meinem Schlafzimmer.«
»Höre, Maximilian«, sprach der Vater, als er sah, dass der Sohn immer noch zauderte, »denke dir, ich sei Soldat wie du. Ich habe den Befehl erhalten, eine Schanze zu nehmen, und du wissest, ich müsste beim Erstürmen fallen. Würdest du mir nicht sagen, gehen Sie, Vater, denn Sie entehren sich, wenn Sie bleiben, und besser der Tod als die Schande.«
»Ja, ja«, sagte der junge Mann, Morell krampfhaft in seine Arme schließend. »Ja, gehen Sie.«
Und er stürzte aus dem Kabinett. Morell blieb ein paar Sekunden, die Augen starr auf die Tür heftend, stehen. Dann läutete er. Alsbald erschien Cocles, der seinem früheren Selbst nicht mehr glich. Die 3 letzten Tage hatten ihn gelähmt. Der Gedanke, das Haus Morell ist im Begriff, seine Zahlungen einzustellen,
beugte ihn mehr nieder, als es 20 Jahre getan hätten. »Mein guter Cocles«, sagte Morell mit einem Ton, dessen Ausdruck sich nicht beschreiben lässt, »du wirst im Vorzimmer bleiben. Wenn der Herr, der bereits vor 3 Monaten hier gewesen ist, der Vertreter von Thompson & French, kommt, meldest du ihn.« Cocles antwortete nicht. Er machte ein Zeichen mit dem Kopf, setzte sich in das Vorzimmer und wartete. Morell fiel in seinen Lehnstuhl zurück. Seine Augen wandten sich nach der Pendeluhr. Es blieben ihm nur noch 7 Minuten. Der Zeiger rückte mit unglaublicher Geschwindigkeit vor. Es schien ihm, er sehe ihn fortschreiten. Was nun in dem Geiste dieses Mannes vorging, der, noch jung, sich von all dem, was er auf der Welt liebte, trennen und das Leben verlassen wollte, vermag keine Feder zu schildern. Man hätte, um einen Begriff zu bekommen, seine mit Schweiß bedeckte und dennoch ruhige Stirn, seine von Tränen befeuchteten und dennoch zum Himmel aufgeschlagenen Augen sehen müssen. Der Zeiger rückte immer weiter vor. Die Pistolen waren geladen. Er streckte die Hand aus, ergriff eine und murmelte den Namen seiner Tochter. Dann legte er die tödliche Waffe wieder nieder, nahm eine Feder und schrieb ein paar Worte. Es kam ihm vor, als hätte er seinem geliebten Kinde nicht genug Lebewohl gesagt. Dann wandte er sich wieder nach der Pendeluhr. Er zählte nicht mehr nach Minuten, sondern nach Sekunden. Er fasste abermals die Waffe, den Mund halb geöffnet und die Augen starr auf den Zeiger geheftet. Und er bebte bei dem Geräusch, das er selbst den Hahn spannend machte. Der Schweiß lief ihm immer kälter über die Stirn, immer tödlicher schnürte ihm die Angst das Herz zusammen. Er hörte, wie die Tür der Treppe auf ihren Angeln knarrte und sich sodann die seines Kabinettes öffnete. Die Pendeluhr war auf dem Punkt, die 11. Stunde zu schlagen. Morell wandte sich nicht um. Er erwartete von Cocles die Worte zu hören, der Vertreter des Hauses Thompson & French, und näherte die Waffe seinem Mund. Plötzlich hörte er einen Schrei. Es war die Stimme seiner Tochter. Er kehrte sich um und erblickte Julie. Die Pistole entglitt seinen Händen. »Vater«, rief das Mädchen atemlos und beinahe sterbend vor Freude, »gerettet, Sie sind gerettet!« Und sie warf sich, mit der Hand eine rote seidene Börse emporhaltend, in seine Arme. »Gerettet, mein Kind«, sagte Morell, »was willst du damit sagen?«
»Ja, gerettet, sehen Sie!«
Morell ergriff die Börse und bebte, denn eine dunkle Erinnerung sagte ihm, dass sie einst ihm gehört hatte. Auf der einen Seite fand er eine Tratte von 287.000 Francs. Die Tratte war quittiert. Auf der anderen gewahrte er einen Diamanten von der Größe einer Haselnuss mit den auf ein Stück Pergament geschriebenen 3 Worten »Mitgift für Julie«. Morell fuhr mit der Hand über seine Stirn. Er glaubte zu träumen. In diesem Augenblick schlug die Pendeluhr die 11. Stunde. Der Klang durchbebte ihn, als ob jeder Schlag des stählernen Hammers an seinem eigenen Herzen widertönte. »Sprich, mein Kind«, sagte Morell, »erkläre dich, wo hast du diese Börse gefunden?« »In einem Haus der Allées de Melun, Nummer 15, auf der Ecke des Kamins eines armseligen Zimmers im 5. Stock.« »Diese Börse gehört aber nicht dir«, rief Morell. Julie reichte dem Vater den Brief, den sie am Morgen empfangen hatte. »Und du bist allein in jedem Haus gewesen?« sagte er, nachdem er gelesen hatte. »Emmanuel begleitete mich, Vater. Er sollte an der Ecke der Rue des Musées auf mich warten, war aber seltsamerweise bei meiner Rückkehr nicht dort.«
»Herr Morell«, rief man auf der Treppe, »Herr Morell!«
Zu gleicher Zeit trat Emmanuel, das Gesicht vor Freude und Aufregung ganz verstört, ein.
»Die Pharao«, rief er, »die Pharao!«
»Was, die Pharao? Sind Sie verrückt, Emmanuel? Sie wissen, dass sie zugrunde gegangen ist.«
»Die Pharao, Herr, man signalisiert die Pharao. Die Pharao läuft in den Hafen ein.«
Morell fiel in seinen Stuhl zurück. Die Kräfte verließen ihn. Sein Verstand weigerte sich, diese Folge unglaublicher, unerhörter, fabelhafter Ereignisse zu fassen. Aber Maximilian trat ebenfalls ein und rief:
»Vater, was sagen Sie denn? Die Pharao sei zugrunde gegangen. Die Wache hat sie signalisiert und sie läuft, wie ich hörte, in den Hafen ein.«
»Meine Freunde«, sagte Morell, »wenn dies der Fall wäre, so müsste man an ein Wunder des Himmels glauben. Unmöglich, unmöglich!« Was aber wirklich war und nicht minder unglaublich erschien, das war die Börse, die er in der Hand hielt. Das war der quittierte Wechsel, das war der prachtvolle Diamant.
»O Herr«, sagte Kokles, »was soll das bedeuten, die Pharao?«
»Auf, Kinder«, sagte Morell sich erhebend, »wir wollen sehen, und Gott sei uns barmherzig, wenn es eine falsche Nachricht ist.« Sie gingen hinab. Mitten auf der Treppe wartete Frau Morell. Die arme Frau hatte es nicht gewagt, hinaufzugehen. In einem Augenblick befanden sie sich auf der Canebière. Es war eine Menge von Menschen versammelt. Alles Volk gab Raum für Morell.
»Die Pharao! Die Pharao!«
riefen alle Stimmen. Wunderbar! Unerhört! Ein Schiff, an dessen Vorderteil in weißen Buchstaben die Worte »Die Pharao! Morell und Sohn in Marseille« geschrieben waren, und das ganz die Gestalt der Pharao hatte und wie diese mit Indigo und Cochinelle beladen war, ging in der Tat vor dem Saint-Jean-Turm vor Anker. Auf dem Verdeck gab der Kapitän Garmont seine Befehle und Meister Penelon machte Herrn Morell Zeichen. Es ließ sich nicht mehr zweifeln. Die Sinne bezeugten und 10.000 Menschen bestätigten es. Als Morell und sein Sohn auf dem Hafendamm unter dem Beifallsgeschrei der ganzen, diesem Schauspiel beiwohnenden Stadt sich umarmten, murmelte ein Mann, dessen Kopf halb von einem schwarzen Bart bedeckt war, indem er, hinter einem Schilderhäuschen verborgen, voll Rührung diese Szene betrachtete, die Worte: »Sei glücklich, edles Herz. Sei gesegnet für alles Gute, was du getan hast und noch tun wirst. Und meine Dankbarkeit bleibe im Dunkeln wie deine Wohltat.« Und mit einem Lächeln, in dem sich Freude und Glück ausprägten, verließ er den Ort, an dem er sich verborgen gehalten hatte, stieg, ohne dass jemand darauf achtete, eine von den kleinen Treppen hinab, die zum Landen benutzt wurden, und rief dreimal:
»Jacopo!«
Eine Schaluppe kam auf ihn zu, nahm ihn an Bord und führte ihn zu einer reich ausgerüsteten Yacht, auf deren Verdeck er mit der Gelenkigkeit eines Seemanns sprang. Von hier aus betrachtete er noch einmal Morell, der vor Freude weinend herzliche Händedrücke an alle Welt austeilte und mit suchendem Blick dem unsichtbaren Wohltäter dankte, den er im Himmel zu vermuten schien.
»Und nun«, sagte der Unbekannte, »fahret wohl, Güte, Menschlichkeit, Dankbarkeit. Fahret wohl, alle Gefühle, die das Herz schwellen lassen. Ich habe die Stelle der Vorsehung eingenommen, um die Guten zu belohnen. Jetzt trete mir der rächende Gott seinen Platz ab, um die Bösen zu bestrafen.«
Nach diesen Worten machte er ein Signal und die Yacht ging, als hätte sie nur auf dieses Signal gewartet, sogleich in See.